Ja, ich wünsche uns allen einen herzlich guten Morgen. Eigentlich müsste ich ja mal wieder hier sein, aber habe dann am Freitag das Telefon bekommen. Wäre uns lieber, wir müssen nicht diesen Sonntag kommen, dafür kommen Sie dann in 2 Wochen. Okay, nehmen wir das an, dann muss ich noch schauen, ja, was machen wir denn heute Morgen? Genau, und deshalb möchte ich euch mitnehmen in die Jüngerschaftsgruppe. Die trifft sich ja jeweils am Dienstag, Nachmittag, 3:30 oder 14-täglich auch ab 6 oder spätestens ab 7 Uhr. Genau. In dieser Jüngerschaftsgruppe lesen wir auch die Bibel, wir beten auch zusammen und wir reden viel. Und es hat viel auch mit dem praktischen Leben zu tun. Wir haben dort miteinander Johannes-Evangelium angeschaut und dort im Speziellen die Ich-Bin-Worte sind ja schon ein wenig angeklungen in Liedern. Und da ist mir etwas aufgefallen, als ich das damals vorbereitet habe. Und ich habe die Predigt heute mit diesem Titel überschrieben, ein Echtheitstest für mein Christsein. Und wir lesen dazu jetzt einfach mal zum Einstieg aus dem Johannesevangelium, Kapitel 15, die Verse 1 bis 4. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Es geht dann noch weiter, dieser Vers, aber nur mal bis hierhin. Das hat schon genug Stoff, genug Inhalt für heute Morgen. Ich bin. Die großen Ich Bin-Worte Jesu. Was war der Zweck wohl, dass Johannes, der Jünger, er war ja der Lieblingsjünger, sagt man, von den 12, die es gab, die ja nahe bei Jesus waren. Die Jünger wurden ja von Jesus selbst erwählt, aus einer größeren Menge von Menschen, die Jesus nachgefolgt sind. Das hat also Johannes bewegt, circa 60 Jahre nach dem ganzen Erleben da von Jesus, wurde er circa 90 nach Christus das Johannes-Evangelium geschrieben. Was hat ihn bewegt? Warum bringt er das? Ich meine, stellt euch vor, die hätten wir nicht. Diese 7 Ich-Bin-Worte von Jesus. Also sagt, ich bin das und das. Wir kommen noch dazu. Hätte es Johannes nicht gegeben, dieses Evangelium. Wir wüssten es nicht. Unglaublich. Nicht? Unglaublich. So wichtige Aussagen über Jesus würden wir nicht kennen. Aber es muss einen Umstand geben, den Johannes bewegt hat, sich zu erinnern, oder kann man sagen, der Heilige Geist hat ihn erinnert an diese Aussagen von Jesus, die so elementar etwas über Gott sagen. Oder? Ich bin, sagt Jesus. Woher kommt eigentlich dieses Ich bin? Das kommt aus dem Alten Testament. Ja. Aber zuerst mal noch kurz ein wenig unseren Kopf. Ich möchte von euch wissen, kennt ihr sie denn, bevor ich sie jetzt erwähne? Ja. Habt ihr sie so im Kopf? Was sagte also Jesus jetzt interaktiv über Ich Bin? Was sagt Ich Bin?
Der gute Hirte.
Der gute Hirte, ja genau. Das ist mal das eine. Ja, was haben wir noch?
Licht der Welt.
Licht der Welt, ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Brot des Lebens.
Der Weg, der Wahrheit und das Leben.
Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Schon 4. Wie? Ich bin der gute Hirte. Ja, hat jemand gesagt, gell? Aber ja, der gute Hirte darf nur doppelt sein. Noch in diesem Kapitel 10 hat es noch eine Aussage, bevor er das mit dem guten Hirten sagt.
Ich bin die Auferstehung
des Lebens. Das ist später, aber auch ein Punkt, genau, Kapitel 11. Jetzt wird es schon einmal schwierig, ja? Jetzt ist es spannend. Was haben wir heute? Das Thema? Ich bin der Weinstock. Und jetzt fehlt noch eines. Ja, hat er auch gesagt, aber gehört nicht zu den... Das ist in der Offenbarung. Genau. Dort in Johannes 10, ich lasse noch ein bisschen hier, wo er sagt, ich bin der gute Hirte, meine Schafe hören meine Stimme. Da kommt noch etwas vorher. Ihr seid alle hindurchgegangen heute Morgen.
Ich bin die Tür.
Ich bin die Tür, genau. Sehr gut. Ist doch gut? Genau. Naja, ich habe es ja vorbereitet. Ich muss es ja, ja, wie auch immer. Genau, also das sind diese vier Aussagen, die Jesus in der Reihenfolge gemacht hat. Und jede hat eine tiefe Bedeutung. Aber, jetzt kommt es eben noch, warum sagt er das so? Was verstanden wohl damals die Jünger, Juden, unter diesem Ich Bin? Sie verstanden das, was wahrscheinlich Johannes eben damit genau sagen wollte. Und ich nehme jetzt hier Bezug auf 2. Mose Kapitel 3, was da vor vielleicht 2000 Jahren geschehen ist. Und das gehört in Verbindung mit diesen Ich Bin-Worten von Jesus. Dass er immer wieder sagt, ich bin das und das. Er Bezug nimmt auf ein Ereignis, das Mose gemacht hat auf dem Berg Sinai oder dem Horeb. Nein, stimmt nicht. In Midian war das, in der Wüste Midian, als die ganze Geschichte mit dem Horeb noch gar nicht war, als Gott ihm begegnet war, als Mose sein Leben eigentlich schon abgeschlossen hatte. Gescheitert in Ägypten, geflohen, nachdem er jemanden umgebracht hat, wurde Hirte irgendwo in der Pampa, in Midian, Schafhirte. Und seine Bestimmung war, Führer Israels zu sein. Und jetzt ist er Schafhirte. 80 Jahre, was willst du noch mit 80? Und dann begegnet ihm ja Gott, da in Midian. In diesem Dornbusch, der brennt und doch nicht versenkt wird. Und da erscheint ihm Gott und sagt, hey Mose, ich habe noch eine Aufgabe für dich. Jetzt hast du 40 Jahre lang in der Wüste Zeit gehabt, über dein Leben nachzudenken. Eine lange Zeit, 40 Jahre. Nun, Gott sagt ihm dann, geh zurück, wo du hergekommen bist, nach Ägypten und führe mein Volk heraus. Ich habe seine Schmerzen gesehen, sagt Gott. Und er merkt, Mose, Gott kennt ihn. Gott sieht das Herz der Menschen. Und es steht sogar dort, so, man könnte das jetzt dann alles nachlesen, 2. Mose 3, dass Gott die Schmerzen sieht, ihr Rufen hört. 400 Jahre lang ist das Volk Israel in Ägypten und sind immer mehr ja in diese Versklavung hineingeraten. Und über Generationen haben sie zu diesem Gott gebetet, zu diesem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Gell? Und jetzt sagt Gott, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Im Übrigen war alles Abraham schon gesagt worden. 1. Mose, irgendwo 14, Kapitel 14. Alles schon gesagt worden. Alles so geschehen, wie es gekommen ist. Gott ist Herr der Geschichte unseres Lebens. Ich sehe den Schmerz meines Volkes. Und ich bin gekommen, um es zu retten. Durch dich, Mose. Und das schreckt den alten Mann auf. Mit dem hat er nicht mehr gerechnet. Und er freundet sich dann langsam an, mehr oder weniger mit dem Gedanken, aber er kommt jetzt auf die Frage, aber wer bist du? Wie soll ich sagen, wie soll mein Leben glaubhaft sein in den Augen des Volkes? Ich, der 40 Jahre weg bin, überlegt euch das mal, oder? 40 Jahre weg, wer kennt mich überhaupt noch? Viele sind gestorben. Dann den Blödsinn, den ich gemacht habe. Und jetzt soll ich noch dorthin gehen, an den Ort meiner Tat, meines Versagens. Und er bietet etwas ganz Schlaues, finde ich, Mose. Er fragt nach Gott. Er fragt nach seinem Namen, oder? Im Vers 11. Mose aber sprach zu Gott, wer bin ich? Wer bin ich, dass ich gehe, oder? Das ist gerade umgekehrt, oder? Wir sind beim Ich bin, wer bin ich? Wir fragen uns ja oft, wer bin ich? Und Gott kommt, ich bin. Weil das sagt er denn? Mose fragt, ja, wie soll ich sagen, wer hat denn da zu mir gesprochen? Und Gott sagt nämlich diese seltsamen Worte, ich bin, der ich bin. Man könnte auch sagen, ich bin der Existierende, der existiert. Ich bin im Moment, im Jetzt, bin ich da. Das ist eine unglaublich, eine wunderbare Aussage. Ich bin da. Ich sehe deine Lebenssituation. Ich sehe das Volk und den Schmerz. Und ich komme jetzt und will es retten. Das überhört Mose die ganze Zeit. Weil Gott sagt ihm dann, du wirst mit dem Volk dann wieder an diesem Berg kommen, wo er gerade sich aufhält. Und ich werde es befreien. Ich werde es tun. Das ist Gnade. Gott selber wird es tun. Kommen wir noch drauf, wieso das so wichtig ist. Auf alle Fälle, hier entsteht dieses Ich bin. Ich existiere. Und jetzt bringen wir das in Verbindung mit diesen Ich bin-Aussagen von Jesus. Ich bin das Brot des Lebens. Ich existiere. Ich gebe dir Nahrung für deine Seele. Es ist so, heißt das. Wenn bei Gott etwas der Wille ist, wenn er etwas tun will, dann ist es geschehen. Das ist einfach das Geheimnis, in Anführungszeichen, der Erlösung. Wenn jemand fragt, ach, wie kann ein Erlösungswerk vor 2000 Jahren für mich, der ich heute lebe, Bedeutung haben? Was Gott tut, ist immer für ewig. Und so ist er mein Lebensbrot, meine Nahrung für die Seele. Er ist es. Kannst du Amen sagen dazu? Amen. Er ist das Brot meines Lebens. Er stillt meinen Hunger, weil er existiert. Ich bin, der ich bin. Amen. Seid ihr einverstanden? Das Licht, wenn ich den Weg nicht sehe, ich bin, ich existiere, das Licht ist da. Da kann man wieder Amen sagen. Und der Tür, der Weg, der gute Hirte, mein Führer und so weiter. Die ganzen Aussagen. Ich bin es. Ich bin es, sagt Gott. Ich tue es, nicht du selber. Das ist Gnade. Gott schenkt es. Wir müssen es nur annehmen als gegeben. Ich habe. Das ist mir diese Woche auch wieder in den Sinn gekommen. Sein und haben. Kennt ihr das von der Schule? So die ersten Verben, die man lernt zu konjugieren. Sein und haben, oder? Ist das so? Ich kann auf dem Französischen, ich war brutal schlecht im Französisch, oder? Être und avoir. Wow, ich kann es noch. Être und avoir. Aber auch wieder, sein und haben. Ist das nicht spannend? Das sind die wichtigsten Verben in der Sprachbildung, oder? Stimmt das als Lehrerin? Kann man das so sagen? Sein und haben, glaub schon. Genau. Sein. Wer bin ich? Wer ist Gott? Gott sagt, ich bin. Ich existiere. Sein. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin es. Das ist meine Existenz seit der Wiedergeburt, seit ich Jesus als meinen Erlöser angenommen habe. Amen. Bin ich das? Bin ich Kind Gottes? Ja, du bist es. Und als solches existierst du. Dank ihm, das ist Gnade. Und weil das so ist, was ich bin, habe ich. Und da können wir jetzt wieder eine Klammer auftun. Ich habe, ich besitze, immer durch ihn, durch Jesus. Das ist genial. Einfach genial. Mose konnte wissen, im Glauben, ich habe dieses Volk herausgeführt aus Ägypten, obwohl ich noch in diesem Midian stecke, weil Gott es tun will. Da sind wir jetzt auch beim Geheimnis, was Gebet betrifft. Aber darüber sprechen wir jetzt nicht. Weil dort geht es auch immer wieder, haben wir. Wenn wir im Glauben beten, was Gott will, haben wir, auch wenn wir es noch nicht haben. Aber im Glauben nehmen wir es an. Gehen wir weiter. Jetzt wissen wir also, das oder was dahinter steckt mit diesem Ich Bin. Geht dann weiter. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um das Wort des Willen, das ich zu euch geredet habe. Weiß ich, wie es dir geht bei diesem Text? Ist dann oft sehr schnell dieses nimmt er weg. Dieses nimmt er weg. Was nicht gereinigt ist, oder? Oder was keine Frucht bringt. Bringe ich Frucht in meinem Leben? Und der Text ist relativ schnell bei vielen Christen ein wenig überlagert von diesem bringe ich Frucht. Aber halt, was haben wir jetzt gerade festgestellt? Wer tut es denn? Er. Wir leben aus Gnade. Und deshalb ist alles in diesem Gleichnis und in diesem Beispiel, das Jesus macht, nur eine Frage der Verbindung, der Beziehung. Wir haben im Garten auch, ziemlich mickrig zwar, eine Rebe. Einen Weinstock. Wir kennen uns viel zu wenig aus mit dem Ding. Und letztes Jahr, da staunten wir, ohne viel zu tun, ist er plötzlich ziemlich groß geworden und hat dann nach, ich glaube, war das dritte oder vierte Jahr, jetzt hat er plötzlich 4, 5, 6, 7 so Truppel, so Traubentruppel dran, oder? Wow, happy, oder? Cool. Ja. Dieses Jahr sieht schon ein bisschen schitterer aus. Wer wohl da den Fehler gemacht hat? Ja, wir, die Weingärtner, oder? Ich habe ihn, oder? Ich sage jetzt, Monika, wir haben es. Sind ja verheiratet, also wir. Wir haben ihn wahrscheinlich falsch behandelt, falsch geschnitten oder was auch immer, keine Ahnung. In dem Gleichnis von Jesus und diesem Beispiel, wer ist da der Weingärtner? Wisst ihr das? Vers 1. Wer ist der Weingärtner? Der Vater. Gott selber, der Vater. Jesus ist der Weinstock, der dir beschnitten wird. Und du und ich, wir sind nur, in Anführungszeichen, die Frucht daran. Die Reben, die Trauben, das Süße, das Schmackhafte und manchmal Faule. Das Faule kommt dann eben weg. Oder gewisse Zweige werden weggeschnitten, damit eben die Trauben, die guten Reben, sich entfalten können, das Licht dazu kommt und so weiter, das Faule wegkommt, damit nicht Fäulnis um sich greift und die anderen guten Trauben befällt und so weiter. Reinigung ist ganz wichtig und das ist mir jetzt wichtig geworden. Diese Reinigung. Er reinigt also die Trauben, die Reben, die da entstehen sind, damit gute Frucht entsteht. Das ist, was Jesus mit unserem Leben tut. Er reinigt uns. Und dann, kommen wir zum zweiten Teil, das mit dieser Reinigung. Da wir sind ja, in dieser Bibelstelle, sind wir wieder an diesem letzten Abendmahlsabend. von Jesus mit den Jüngern. Wir haben ja gerade das Abendmahl gefeiert. An diesem Abend war ja vieles schräg. Sehr schräg. Im Sinne von nicht so gelaufen, wie eigentlich geplant. Und wir gehen jetzt ins Kapitel 13. Wir halten uns im Kopf, da war doch etwas mit der Reinigung. Was nämlich? Alles organisiert, das Passamal, die Juden feiern immer das Passamal, das Gedenken. Jetzt müssen Sie nicht erstaunen, an was gedachten Sie? An den Auszug von Israel aus Ägypten. Komisch, hä? Wir sind wieder bei Mose. Wieder bei Mose. Der ist nämlich dann wirklich gegangen und hat es tatsächlich, dank Gottes Eingreifen, geschafft. Und Gott hat sie mit durch Mose herausgeführt. Bevor aber das war, kam diese ganze Passa-Geschichte. Erzählen wir jetzt nicht. Aber das Passa haben sie dann 2000 Jahre später immer noch gefeiert, als Gedenken des Volkes Israel an die Befreiung. Und jetzt, an diesem Abend, hatten sie ja etwas vergessen. Oder wie auch immer. Man deutet es aus dem Text zumindest so. Als ich es jetzt noch einmal gelesen habe, doch, es wird schon so sein. Aber explizit kann man nicht sagen, dass sie es vergessen hätten zu tun. Aber steht natürlich auch nicht, dass so quasi sie die Füße zum zweiten Mal gewaschen hätten. Das stimmt natürlich. Ja, das wäre noch komischer gewesen. Wie auch immer, gehen wir davon aus, was normal ist. Sie haben es vergessen, da als sie durch die staubigen Straßen gingen, die Füße zu waschen. Gell? Lesen wir das kurz hier im Kapitel 13. Sie saßen hin, die Jünger, die 12 Jünger, nur die 12 Jünger waren es, denke ich, und Jesus, saßen sich hin, und da war wahrscheinlich schon ein wenig eine komische Stimmung. He? Irgendwie fehlt da nicht irgendetwas. Da kann man sich jetzt vieles ausmalen. Haben sie einander angeschaut? Hey, wäre das nicht euer Job gewesen, Petrus und der andere, der das organisiert hatten? Und Petrus dachte vielleicht, man soll doch der Thomas das machen. Wir haben schon alles sonst organisiert. Brot und das Abendmahl und so weiter. Mach doch du. Jeder hat vielleicht gedacht, mach doch du. Mach doch du. Mach doch du. Und keiner tut es. Kennt ihr das? Jeder weiß, was zu tun ist, aber keiner macht es. Ja, wie auch immer. Stand Jesus vom Mahl auf. Sie waren also schon am Essen. Der Abend hat also schon begonnen. Legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich. Darauf goss er Wasser in das Becken. Da habe ich ja Wasser. Wasser in das Becken. Hat dann die Schurze genommen, ein Tuch und so weiter, gürtete sich, darauf goss er Wasser in das Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Schurz zu trocknen, mit dem er umgürtet war. So, das wollen wir jetzt einmal tun. Meldet sich jemand freiwillig, von mir die Füße waschen zu lassen? Ihr seid wie die Jünger. Jeder schaut sich an und keiner will. Ha? Wollt ihr keine Gemeinschaft mit mir haben, Jonas? Wunderbar. Kein Scherz. Ich hoffe nur, das Wasser ist noch ein wenig. Gut, kannst du nur, dann müsst ihr das hin. Genau. Also, ja, so muss es irgendwie bei Jesus gewesen sein, oder? Also gute Schuhe, die Hälfte dafür ist. Ne?
Ja, genau. Mit Sandalen.
Ja, genau, sehr gut. So. Also Jesus. Wahrscheinlich bei Jesu Zeiten waren schon Haben Sie ja Sandalen an und so haben Sie Socken. Genau. Und dann müsst ihr auch Jesus vorstellen. Und was er gemacht hat, das hat er dann 12 Mal gemacht. Das ging vielleicht Viertelstunde, 20 Minuten, vielleicht sogar 30 Minuten. Und die Jünger waren perplex und dann kam schon da, ja, was ist das Türchen da? Also er hatte ja eine Schürze an und so weiter. Und dann, ich hoffe, dass es noch warm ist, oder? Dann goss er Wasser darüber und das, ja, ist gut. Ja, ja, hat er das Tuch genommen und so erfrischen, oder?
Ja.
Ja, das ist immer schön, sich die Füße reinigen zu lassen.
Krüsselig.
Krüsselig, ja, immer, dann kannst du noch wieder draufstellen, nehmen den anderen Fuß, genau, und dann waschen wir die Füße. Der Staat, ein bisschen durchlaufen. Der ganze Dreck des Lebens kommt da wieder weg. Genau. Und die Jünger waren irgendwie peinlich. Oder? Peinlich irgendwie. Was macht jetzt Jesus da? Das kann doch nicht sein. So, jetzt dann das. Und ging das zum Nächsten und zum Nächsten. Genau, kannst du die Schuhe jetzt wieder selber anziehen.
Da steht nicht, dass er ihm die Schuhe angezogen hat. Ja, danke, dass du da mitgemacht hast. Und wir wollen da jetzt weitergehen in den Text. Wie gesagt, hier war es jetzt eher lustig, ein Stück weit. Aber sie waren peinlich berührt von diesem Füßewaschen von Jesus. Und Vers 8 steht dann, Jesus antwortete, es kommt ja die ganze Geschichte noch mit Petrus, genau, muss ich auch noch erklären. Als Petrus dann dran war, nein, das kannst du nicht tun, Herr. Und dann sagt Jesus die Worte, wenn du das nicht zulässt, kannst du keine Gemeinschaft mit mir haben. Oder, das ist noch spannend, dieses keine Gemeinschaft mit mir haben, je nach Bibelübersetzung, hast du keine bleibende Verbindung, steht da manchmal, oder hast du keinen Anteil an mir, oder sogar keinen Platz, gehörst du nicht zu mir. Da merken wir eine gewisse Spannung, was er da tut. Und Petrus ist entsetzt. Was? Ich keine Gemeinschaft mit Jesus? Ah, dann wascht mich gar ganz, den ganzen Körper. Nein, nein, sagt Jesus, ihr seid schon rein. Um des Wortes willen, das zu euch geredet wurde. Ihr seid erlöst. Du brauchst aber täglich diese Reinigung durch mich, damit du bleibende Gemeinschaft mit mir hast. Das sagt Jesus hier. Jetzt noch, wem wusch Jesus alles die Füße? Petrus wird namentlich erwähnt. Es waren alle. Da war der Zweifler Thomas. Da sind wir noch vor der Kreuzigung, gell? Da sind noch in vielen die alten Jünger. Das ist noch vor Pfingsten, ohne Heiligen Geist. Petrus, der Jesus verleugnen wird. Wir stehen kurz gerade davor. Thomas, der zweifelt. Viele von den Jüngern, die sehr wenig sagen, fast nur Mitläufer sind. Matthäus, der Zöllner. Und Judas. Judas, der ihn verraten wird. Dem wäscht Jesus die Füße. Er ist erst nachher gegangen. Allen. Er hat allen die Füße gewaschen. Er machte keinen Unterschied. Merkt euch das. Allen hat er die Füße gewaschen. Es geht nämlich dann weiter. Vers 10. Jesus spricht zu ihm, wer gebadet ist, hat es, das ist Petrus, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden, ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein. Ihr seid rein. Aber nicht alle. Er meinte damit Judas. dem nutzte auch die Fußwaschung nichts. Dann sagt Jesus, Vers 12, versteht ihr, was ich euch getan habe, diese Aussage? Und jetzt merken Sie, das ist jetzt für uns auch wichtig, diese Handlung hat eine Bedeutung. Sollen wir es einander die Füße waschen? So buchstäblich, wie das manchmal in der katholischen Kirche gemacht wird. Ich sage nicht, dass das grundsätzlich falsch ist, aber denke nicht, dass Jesus das gewollt hat, dass wir die Füße waschen. Aber in einem anderen Sinne wird das sehr wohl gebraucht. Jesus sagt dann weiter, ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Und das ist jetzt die große Frage, was heißt das jetzt praktisch? Was meinte Jesus damit? Einander praktisch die Füße waschen? Nein, das schließen wir mal aus. Demütig sein? Dienen? Was machte Jesus denn eigentlich? Was entsetzte die Jünger eigentlich? Ja, Jesus ist ja der Herr, er ist ja der Chef. Also? Nein. Wo kannst du und ich das praktisch anwenden? Im Verlauf des Kapitels 13 wird dann Judas entlarvt als der Verräter. Im ganzen Jüngerkreis zuerst eine große Unruhe, weil Jesus sagt, ihr alle werdet mich verlassen. Und einer wird mich verraten sogar. Die ganze Jüngergruppe ist erschüttert, total zerstört. Alles scheint, diese ganzen 3 Jahre mit Jesus, all die coole Zeit, die Wunder, die Predigten und das Kommen des Reiches Gottes, das sie schon gesehen hatten, es scheint wie eine Blase zerplatzt zu sein. Und dabei hat Jesus jetzt an diesem Abend das Kernstück von Gemeinde durch sein gelebtes Beispiel in die Welt gestellt. Und wir reden jetzt vom Kern christlicher Gemeinschaft. Von der Echtheit meines, deines Christseins. Das alles entscheidende, alleinige Element, was Gemeinde zu Gemeinde macht, was Gemeinschaft zu Gemeinschaft macht, was Beziehung zu Beziehung macht, das kommt jetzt. Jesus sagt noch zu Petrus, du kannst es jetzt nicht verstehen, später wirst du es verstehen. Und in diesem Satz, in dieser Aussage hier, Vers 34 und 35, das ist der Kern christlicher Gemeinschaft. Das ist auch der Kern wahrer Evangelisation. Und ich behaupte auch, das ist wahrscheinlich der missverstandenste oder nicht gelebteste Teil der Botschaft von Jesus. Wenn wir das da gelebt hätten, Vers 34 und 35, stände die Welt nach 2000 Jahren anders da. Das Christentum, das Verständnis von christlicher Lehre, von Christus, von Jesus selbst, wäre ein total anderes, wenn nur diese Aussage, nur ein Satz, oder? Ja, nur zwei Sätze. Wenn diese zwei Sätze gelebt worden wären. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt. Damit, wie ich euch geliebt habe, und jetzt wisst ihr, was das heißt, wie ich euch geliebt habe, mich gedemütigt habe, mir es eine Freude war, dir die Füße zu waschen, den Dreck wegzuputzen. Das war ihm eine Freude. Das genierte den Schöpfer von Himmel und Erde nicht. Wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Ich will jetzt, meine Jünger, dass ihr einander das tut. Füreinander da seid. Euer eigenes Ego, komm, leg es auf die Seite. Lass dich von Gottes Liebe erfüllen. Seine Hingabe, sein, er ist mir alles. Du bist mir alles. Ihr Geschwister seid mir alles. Vergebt einander. Liebt. Daran wird jedermann erkennen, jedermann, dass ihr meine Jünger seid. Was ist meine Identität? Sein. Jünger sein. Du bist ein Nachfolger von Jesus. Wenn er das getan hat, tun wir es auch. Vergeben wir täglich. Böses, das uns geschieht, vergeben wir. Wir rechnen es nicht an. Das lehrt uns die Bibel. Geschwister, die versagen, die Dinge Fehler machen, die Sachen nicht checken, die mir irgendwo, ja, als Pastor machst du viele Fehler. Wenn ich nicht von eurer Gnade leben darf, dann werde ich zerschellen. Und wenn ich als Pastor nicht euch als Gemeinde zugestehe, anderer Meinung zu sein, Fehler zu machen und so weiter, dann werden wir lieblos. Dann hast du denn das Gefühl, hier gehöre ich nicht hin. Merken wir, wenn aber Liebe da ist, diese Art von Liebe, wo ich eben akzeptiere die Unvollkommenheit des anderen, das ist es. Das macht christliche Nächstenliebe aus. Aber ich sehe auch, wir können es selber nicht. Wir schaffen es nicht. Warum? Zu wenig Jesus in mir? Habe ich diese Gesinnung von Jesus in mir? Das ist meine Frage an dich und mich. Will ich das? Bin ich mir bewusst, ich kann es selber nicht? Aber er hat mir bei der Wiedergeburt, bei meiner Bekehrung, diesen Heiligen Geist ausgegossen. Du hast diese Liebe, von der Jesus spricht, um dieses Gebot der Liebe zu leben, in deinen alltäglichen Umständen, wo du Fehler akzeptieren kannst, Böses, das an dir geschieht, nicht tolerieren, überhaupt nicht. Du musst auch Dinge ansprechen, die nicht gut laufen. Aber die Frage ist, in welcher Haltung tun wir es? Tun wir es in der Haltung der Liebe dem Gegenüber? Wertschätzung dem Gegenüber? Ich weiß, in einer bösen Welt nicht einfach. Aber es geht darum, bleibt in mir und ich bleibe in euch, dieser Verbundenheit mit Jesus zu leben und mit seinem Vorbild, ihm mit dem Erfahrung zu haben, Jesus, hilf mir, so zu leben, wie du gelebt hast, so zu lieben und nicht dauernd all die Dinge, das könnt ihr euch selber mal eine Liste machen, was sind die Dinge, die Situationen, die Menschen, die euch in Rage bringen, die dir die Liebe in deinem Herzen wegpustet und du nicht mehr wirklich Verständnis haben kannst und wirklich einfach sagen kannst, Gott, hilf ihm, steh ihm bei, steh ihr bei, sie braucht dich, er braucht dich. Du siehst, was mit mir das macht, Jesus, aber ich will keinen Hass haben, ich will keine Ablehnung haben, ich will nicht böse reden über andere. Hilf mir, sie zu sehen, wie du sie siehst. Hast du dir schon mal Gedanken gemacht? Wie eigentlich Gott, der ewige Gott, nehmen wir mal einfach den heutigen Tag und er sieht alle Menschen auf einmal und er sieht alles Böse, alles Schreckliche, Gott sieht das alles, er toleriert es nicht. Und er hat nur eines. Könnten Sie doch glauben. Könnten Sie doch mich erkennen und gerettet werden. Und eine Verwandlung und Veränderung erfahren. Gott will retten. Es ist Gnadenzeit. Und in dieser Gnade, oder aus dieser Gnade, sollen wir leben. Das ist Gemeinde. Das ist dieses gemeinsam mit Jesus. Und wenn du merkst, da komme ich an Grenzen, dann nimm vielleicht diesen Satz, diesen letzten Satz noch mit. 2. Petrus 3,18. Ich habe schon darüber gepredigt. Und interessanterweise ist das auch momentan ein Lieblingsvers von Albrecht Kellner. Wachset dagegen in der Gnade. Wachsen in der Gnade. Und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm sei die Ehre, sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Wachse in der Gnade. Um das geht es. Jesus immer besser, diese Verbundenheit mit ihm erfahren, in deinem alltäglichsten Leben. Wir wollen beten. Jesus, ich danke dir für dein Vorbild und Beispiel. In einer unvollkommenen Welt, mit unvollkommenen Menschen, hast du vollkommen gelebt und uns ein Beispiel hinterlassen, wie wir es tun sollen. Aber Jesus, wie soll ich es tun? Das fragen sich vielleicht manche. Ich danke dir für deinen Geist, für das neue Leben, das ausgegossen ist in mein Leben. Du bist mein Retter. Und wie du gesagt hast, ich bin der ich bin. Du existierst, du bist real heute, hier und an jedem Ort, wo man an Damon deinen Namen nennt. Du bist jetzt da, ergreifst mein Herz und sagst, du bist es. Du bist mein Kind, mein geliebtes Kind, für das ich mein Leben gegeben habe. Ich darf dein Kind sein. Ich bin Gottes Kind. Ich bin erlöst. Ich bin erfüllt mit deinem Geist, Jesus. Ich bin fähig, so zu leben, wie du willst, dass ich lebe und deine Kinder leben. Ich gehöre zu deiner Gemeinde. Ich bin in Gemeinschaft mit dir und mit Geschwistern. Ich danke dir dafür. Amen. Danke auch für eure Aufmerksamkeit. Und singen wir dieses alte, aber sehr schöne und tiefsinnige Lied, diese Hymne, Stern, auf den ich schaue, Fels, auf dem ich stehe.